Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Guten Tag, Sie hören die Philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Die heutige Sendung fällt in die Kategorie Lesebrocken und wir stellen Ihnen eine Reihe von Büchern vor, die es zu lesen lohnt. Den Anfang macht Charlotte Annerl, die das Handbuch Literatur und Philosophie von Hans Feger vorstellt.
Der Begriff Handbuch ist durch seine Verwendung für Anleitungen aus dem Softwarebereich weithin vertraut. In ihm klingt noch der ursprüngliche englische Ausdruck Manual durch. Rasch hat die populäre Sachbuch- und Ratgeberliteratur die Attraktivität dieser lässigen Eindeutschung erkannt. Und so gibt es nun auch ein Handbuch Traumdeutung, ein Handbuch für Hundetrainer oder ein Handbuch Bio-Balkongarten. Auch die Philosophie hat diesen Trend aufgegriffen, wie unschwer an Neuerscheinungen wie dem Handbuch Klassische Emotionstheorien, dem Handbuch Kulturphilosophie oder dem Handbuch Rechtsphilosophie zu erkennen ist. Wissen, so versprechen diese Titel, ist hier in ansprechender, besonders übersichtlicher Form präsentiert. Der Terminus Handbuch ist in der Philosophie jedoch auch ein Begriff mit einer weit zurückreichenden Tradition, die allerdings in Vergessenheit geraten ist. So erschienen etwa 1830 das Handbuch der allgemeinen Geschichte der Philosophie von Ernst Reinhold, 1832 das Handbuch der praktischen Philosophie oder der philosophischen Ästhetik von Jakob Friedrich Fries oder 1820 das Handbuch der theoretischen Philosophie von Heinrich Christoph Wilhelm Siegwart. Ein Handbuch sollte nach damaliger Definition Hauptgegenstände der Wissenschaft in einer ziemlich vollständigen und bequemen Zusammenstellung gleichsam an die Hand geben und zu beliebigem Gebrauch gegenwärtig erhalten. Moderne Handbücher ordnen den Wissensstoff nicht nur chronologisch, sondern vor allem auch nach thematischen Gesichtspunkten und haben meist einen oder mehrere Herausgeber sowie zahlreiche Autoren, die für die Verfassung einzelner Kapitel zuständig sind. Doch ist jede philosophische Problemstellung geeignet, in Form eines Handbuches vorgestellt zu werden. Einige Probleme und Grenzen dieses immer beliebteren Buchtypus kann das 2012 im Verlag Metzler erschienene Handbuch Literatur und Philosophie verdeutlichen. Der von Hans Feger herausgegebene Band möchte interdisziplinär und sachbezogen über das Verhältnis von Literatur und Philosophie aufklären und dabei markanten Problemkonstellationen nachgehen, in denen die Trennung von Philosophie und Literatur aufgehoben ist. Diese Aufgabenstellung ist bei einem so originellen, weitgehend unerforschten Thema nicht einfach zu erfüllen. Das zeigt bereits das gedankenreiche Kapitel »Die Philosophie und ihre Beispiele«. Denn darin werden keineswegs nur vorgefundene Analysen in überblicksartiger Form zusammengefasst, sondern eigenständige Untersuchungen durchgeführt, die die herkömmliche Definition des Handbuchs fast überschreiten. Die Zusammenfassung von expliziten Äußerungen von Philosophen sowie Schriftstellern über das Verhältnis von Philosophie und Literatur stellt eine zweite Zugangsweise dar. Für diese erzählende Form entscheidet sich die Mehrheit der Autoren und Autorinnen. Allerdings tritt hier das Problem auf, dass zur Verständlichkeit besagter Äußerungen deren Stellung innerhalb des gesamten theoretischen Kontextes erforderlich ist. Ein entsprechender Einbettungsversuch wird in den meisten Beiträgen auch tatsächlich unternommen. So beansprucht etwa Lars Thade Ulrichs in seinem Text, das, was man gemeinhin die Ästhetik Schopenhauers und Nietzsches nennt, aus dem Kontext ihrer gesamten Philosophie herzuleiten und dabei als zentrales Bestandstück ihrer jeweiligen Systeme zu erweisen. Bei einem so weit gespannten Bezugsrahmen droht allerdings manchmal das Kernthema zu knapp zu geraten. So bleibt etwa in einem Beitrag über Rousseau nach allen Kontextualisierungen für dessen Auffassung des Verhältnisses von Philosophie und Literatur nur der eine Satz übrig. Dichtung wird schon von Rousseau als eine geeignete Instanz angesehen, die Fehlentwicklungen und Einseitigkeiten der Kultur zu korrigieren, die die Philosophie nur unzulänglich mit einem Pflichtenkatalog zu bändigen versteht. Dank zahlreicher Vorzüge bleibt das Handbuch Literatur und Philosophie dessen ungeachtet durchaus empfehlenswert. So hat die komprimierte und zugleich vernetzende Darstellung einen erfreulichen Nebeneffekt. Der Band lässt sich auch ausgezeichnet als umfassende, auf hohem theoretischen Niveau angesiedelte Einführung in die Ästhetik nutzen, die durch den Bezug auf die Literatur eine interessante Konkretisierung enthält. Ein letzter Vorteil: die Problemstellung erweist sich als idealer Ansatzpunkt, um das Thema Literatur, das auf den ersten Blick in die Ästhetik gehört, mit anderen philosophischen Disziplinen wie Anthropologie, Sprachphilosophie, Kulturphilosophie, Erkenntnistheorie oder Medienphilosophie in Beziehung zu setzen. Die erstaunliche Vielfalt an philosophischen und literarischen Porträts, nach Epochen, Teilgebieten und Strömungen geordnet, die von der frühen Aufklärung bis in die Gegenwartsphilosophie reichen, bieten so Anregungen für weiterführende Lektüre und Forschungen. Ergänzt werden die mit großer Sorgfalt und Kennerschaft verfassten 16 Kapiteln von Literaturtipps.
Der nächste Beitrag stammt von Thomas Hübel. Er hat Andreas Gellhardts Buch Kritik der Kompetenz gelesen. Was ist die Vorgeschichte der aktuellen Orientierung an Kompetenz im Bildungswesen? Und ist so viel Kompetenz, wie sie allerorten gefordert wird, überhaupt wünschenswert?
Andreas Gellhardt hat vor einiger Zeit im Berliner Diaphanes Verlag ein Buch mit dem Titel Kritik der Kompetenz publiziert. Er widmet sich damit einem Begriff, der in den letzten Jahren im Zentrum bildungswissenschaftlicher Debatten und bildungspolitischer Reformen gestanden ist. Denn die Bildungssysteme vom Kindergarten über die Universität bis zur Erwachsenenbildung sollen sich alle am Erwerb von Kompetenzen orientieren. So wird zum Beispiel auch die neue Reifeprüfung in Österreich kompetenzorientiert sein. Es gibt einige Argumente, die die Befürworter der Kompetenzorientierung oft vorbringen. Erstens, das Beherrschen von Basiskompetenzen kann man gut messen. Das hat etwa der PISA-Test getan. Man erfährt dadurch unter anderem, ob ein Bildungssystem seine Aufgabe tatsächlich erfüllt oder ob es sie eben nicht erfüllt, wenn zum Beispiel ein hoher Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern nicht sinnerfassend lesen kann oder die Grundrechenarten nicht beherrscht. Zweitens, die Kompetenzen sind handlungsorientiert. Es geht nicht um die Reproduktion von Wissensinhalten oder Unterrichtsstoff, sondern um die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Drittens, ein kompetenzorientierter Unterricht achtet stärker auf den Schüler und seine individuellen Lernvoraussetzungen als ein am Lehrstoff ausgerichteter Unterricht. Die Kritiker der Kompetenzorientierung meinen hingegen, dass diese den Bildungsbereich dem Diktat der Ökonomie ausliefert. Die Rhetorik der Reform entstamme dem Business und ihre Instrumente der Betriebswirtschaftslehre. Sie verdränge dadurch die Eigengesetzlichkeit von Bildung und Pädagogik. Wie greift nun ein Philosoph wie Andreas Gellhardt in diese aktuelle bildungswissenschaftliche und bildungspolitische Debatte ein? Er wählt eine genealogische Methode, indem er nach der Herkunft unserer Vorstellungen von Kompetenz fragt. Und er wühlt sich dabei nicht durch die Unzahl verschiedener Kompetenzdefinitionen, sondern er interessiert sich in erster Linie für die Verfahren, die Kompetenzen feststellen. Diese Verfahren sind Techniken der Prüfung und des Tests, aber auch Verfahren der Übung und des Trainings, die auf bessere Testergebnisse abzielen. Gehlhardt skizziert eine Geschichte dieser Prüfungsverfahren. Dabei führt ihn sein Weg zunächst zu den Intelligenztests zurück, wie sie um 1900 unter anderem zur Auslese von Schülern entwickelt wurden. Diese Intelligenztests haben gravierende Defizite. Sie wollen eine unspezifische Befähigung zu allem messen. In Wirklichkeit sind sie aber stark abhängig vom sozialen Status der Getesteten. Und vor allem in den Vereinigten Staaten gab es die Tendenz, Intelligenz als angeboren zu betrachten und darüber soziale Unterschiede zu legitimieren. Und schließlich sagen Intelligenztests wenig über späteren beruflichen Erfolg aus. Die Intelligenztests werden daher von Kompetenzmessungen abgelöst, von Tests, die die Eignung von Personen für sehr spezifische Aufgaben in der Wirtschaft oder im Militär feststellen sollen. Im Zuge dessen erweitert sich auch das Spektrum, das die Tester interessiert. Es geht nicht bloß um kognitive Fähigkeiten, sondern auch um soziale, kommunikative und emotionale Kompetenzen. Paradigmatisch für diesen Wandel ist der 1973 von David McClelland, einem Psychologen an der Universität Harvard, veröffentlichte Aufsatz Testing for Competence rather than for Intelligence. Statt am Schreibtisch eine unspezifische Befähigung zu allem zu messen, sollen die Psychologen sich das konkrete Arbeitsleben ansehen und dann Tests entwickeln, die sehr spezifisch auf die Anforderungen des jeweiligen Berufs eingehen. Von den Intelligenztests um 1900 geht Andreas Gehlhardt historisch aber noch weiter zurück zu anderen Prüfungstechniken und landet dabei bei der christlichen Gewissensprüfung. Hier zitiert Gehlhardt beispielsweise eine Frageliste, die Mitte des 17. Jahrhunderts von Georg Philipp Hasdörfer entwickelt wurde. Sie beginnt mit folgenden Fragen. Bist du eifrig in deinem Gebet zu Gott? Bemerkst du alle deine Fehler und mühst du dich, dieselbigen zu verhüten? Hast du Gott stetig vor Augen? Und so fort. An dieser Stelle setzt sich Gehlhardt mit Hegels Kritik an der christlichen Gewissensprüfung auseinander. Diese Gewissensprüfung bezieht sich nicht nur darauf, was der Mensch tut, sondern auch darauf, was er empfindet. Ganz gleich, ob es sich um Wissen oder Glauben, um Tun oder Empfinden handelt, nach kirchlichem Kodex wird jede Angelegenheit durch Gebote und Verbote geregelt. Da sich aber Empfindungen nicht einfordern lassen, wie etwa Gewaltfreiheit, muss die Seele durch Übungen bearbeitet werden. Diese Übungen folgen letztlich der Idee einer unabschließbaren Steigerung. Der Grundsatz, ein Maßstab für alles, wird also durch einen weiteren Grundsatz ergänzt, Steigerung der Vollkommenheit, die durch kein Maß begrenzt wird. Hegel kritisiert hier nicht die Praxis, Gesetze aufzustellen und ihre Übertretung zu ahnden. Er kritisiert nur die Unterstellung, alle menschlichen Angelegenheiten nach ein und demselben Maßstab zu behandeln. Und darin sieht nun Gehlhardt die Vergleichbarkeit von christlicher Gewissensprüfung und Kompetenztests. Die neuen Kompetenztests arbeiten nicht mehr mit der Leitunterscheidung erlaubt, verboten, sondern mit der Unterscheidung können, nicht können. Dabei bleiben aber zwei Grundzüge erhalten. Erstens, die Probanden agieren unter dem Blick einer beurteilenden Instanz, die selber unerreichbar ist. Zweitens, die Prüfung kennt nur einen Maßstab. Zum Ersten. Wer sich diesen Tests aussetzt, setzt sich damit auch einer Gefahr aus, nämlich der Gefahr, nur noch vorauseilend die Erwartungen der anderen erfüllen zu wollen. Zum Zweiten. Die Gültigkeit nur eines Maßstabs ist für Bildungsinstitutionen problematisch, denn es käme gerade dort darauf an, sich nicht einem Maß zu unterwerfen, sondern mit der Unterschiedlichkeit und Konflikthaftigkeit verschiedener Maßstäbe umgehen zu lernen. Es lässt sich dem noch eine weitere Gefahr hinzufügen. Es ist sicher erfreulich, wenn man etwas kann oder in der Lage ist, Probleme zu lösen. Aber mit der sich universalisierenden Kompetenzorientierung geht auch die Gefahr einher, ein technisches bzw. ein instrumentelles Verhältnis zur Welt und zu sich selbst als dominant zu setzen. Andreas Gehlhardt hat mit seinem Buch die aktuelle Debatte um die Kompetenzorientierung stark bereichert. Er hat erstens mit seinem genealogischen Verfahren die Aufmerksamkeit auf Prüfungstechniken und ihre Effekte gelenkt. Er hat zweitens der Debatte eine historische Dimension verliehen, die über Eignungstests und Intelligenztests schließlich sogar zu den Gewissensprüfungen im Pietismus zurückreicht. Dabei hat sich gezeigt, die Gefahr, dass ein einziger Maßstab für alles gilt, zieht sich durch alle von ihm untersuchten Stationen. Und Andreas Gehlhardt hat auch den politischen Strang der aktuellen Debatte über die Kompetenzorientierung neue Facetten hinzugefügt. Primär geht es Gehlhardt darum, politische Antagonismen nicht durch Social Training zu befrieden oder, mit Hannah Arendt gesprochen, das Politische nicht im Sozialen aufzulösen.
Elisabeth Schäfer hat eine Biografie für uns gelesen, die Iris Radisch über Albert Camus und sein Leben verfasst hat. Der Beitrag beginnt mit einer Leseprobe.
In seinen Erinnerungen scheint in Algier immer die Sonne. Der Sommer ist heiß und endlos. Die Luft riecht nach Meer, Salz und nackter Haut. Es gibt keinen Winter. Die langen, feuchten Regenmonate, in denen das Kind, gelähmt von Langeweile, wie ein gefangenes Tier den Esstisch umkreist, sind im Rückblick wie ausgelöscht. Noch in seiner Nobelpreisrede wird Camus von dem lichtdurchfluteten und glücklichen Leben schwärmen, das er als Kind führte und dessen empathische Lesart er früh festlegte. Die Schattenseiten Algiers konnten Camus allerdings kaum verborgen geblieben sein. Algier ist eine Stadt unter europäischer Herrschaft, und Europa rüstet sich für das moderne Maschinenzeitalter und für einen neuen Weltkrieg. Mit 13 Jahren soll für Camus die Zeit der Strandsommer vorbei sein. Die Großmutter verlangt von ihm, in den Ferien zu arbeiten. Er ist empört. Für das bisschen Geld, das er mit diesen Aushilfsarbeiten verdiene, könne er sich nicht den millionsten Teil der Schätze kaufen, die der Sommer am Strand für ihn bereithalte. Wozu brauche man Geld, wenn man in den einfachen und unmittelbaren Freuden den ersten und letzten Lebenssinn finde? Camus revoltiert gegen das Prinzip Befriedigungsaufschub, das die westliche Welt in Gang hält. Rezension zu Camus, das Ideal der Einfachheit, eine Biografie von Iris Radisch, erschienen im Rowohlt Verlag Rheinbeck bei Hamburg 2013. Die Welt, der Schmerz, der Sommer, die Mutter, das Meer. Albert Camus gilt uns als Denker der Revolte. Hellsichtiger vielleicht als viele andere zu seiner Zeit, schlug er zunächst Sätze wie karge Brocken aus dem Fels der Sprache, um diese später in ein drückendes Pathos zu stellen, das sein Schreiben so oft beschwerte und seine Stimme verstellte. In seiner Kindheit begleitete ihn eine stumme Mutter, die nicht schrieb, und das rauschende, sonnendurchflutete Meer. Kargheit und Flut, Einfachheit und Pomp. Die Welt, der Schmerz, der Sommer, die Mutter, das Meer. Im grauen Paris unter deutscher Besatzung traf Camus auf den großbürgerlichen Sartre, der ihn als algerischen Gassenjungen abtun wollte. Antifaschist, Antikommunist und Fremder, im Werk wie im Leben huldigte Camus dem Ideal der Einfachheit, das er, wie es mit den Idealen so geht, immer wieder treffsicher verfehlte. Es ist auch jenes Ideal, das titelgebend wird für Iris Radischs Biografie, die unter den dreien zum 100. Todestag Albert Camus in deutscher Sprache erschienenen Biografien besonders hervorsticht. Es ist Iris Radisch, die sich mit großer Empathie dem Denker des Absurden zu widmen vermag und ungekünstelt immer wieder Verbindung zur eigenen Geschichte, zur Geschichte der Biografin herzustellen vermag. Die Welt, der Schmerz, der Sommer, die Mutter, das Meer. Um 10 solchermaßen zentrale Begriffe, jene 10 Lieblingsworte, die Albert Camus 1951 in seinem Tagebuch notierte, kollagiert Radisch die Biografie Albert Camus gleich einem kubistischen Bild, das nicht allein als Geschichte eines Lebens, sondern auch als Geschichte eines Werkes Leserinnen und Leser wie auch Kennerinnen und Kenner bereichern kann. So fallen den Kundigen Radischs Charakterisierung Camus als algerischer Denker auf. Hier hat die Biografin das frühere, leider unübersetzte algerische Werk aufgearbeitet, wie auch die Einbettung seines Denkens in das mittelmeerische Denken, ein Begriff, der keineswegs auf Camus zurückgeht, sondern im Algerien der 20er Jahre kursierte. Die Welt, der Schmerz, der Sommer, die Mutter, das Meer. Aus den Schilderungen der kargen und gleichwohl sonnendurchfluteten Kindheit in Algerien entwickelt Radisch ein Differenzierungsinstrumentarium, das hilft, zwischen Wunschbild und Realität der Selbstzeugnisse Camus behutsam und einleuchtend zu unterscheiden. Die Herkunft aus dem ärmlichen Elternhaus in Algier, Camus' Mutter war Analphabetin, kontrastiert Radisch eindrucksvoll mit dem späteren Star-Status des Philosophen in Paris der 1940er und 50er Jahre. Es ist genau diese Zerrissenheit, die wesentlich in den Vordergrund der biografischen Annäherungen tritt und weniger die Synthese etwa eines Faust und Don Juan als Lebensprojekt Albert Camus, wie der Biograf Martin Meyer glaubt, die Radisch anstrebt. Sie steht dem Eroberer Camus kritisch gegenüber, sieht hier ganz klar nicht das Potenzial dieses großen Denkers. Die Welt, der Schmerz, der Sommer, die Mutter, das Meer. Die Biografin weist uns auch darauf hin, dass Camus nach dem Krieg einer der ersten entschiedenen Europäer war und sich vor einem deutschen Europa fürchtete. Auch hier bleibt, in Radischs Worten, Camus aktueller denn je.
Als nächster Rezensent stellt Herbert Rachowetz eine Arbeit des Philosophen Odo Marquardt vor.
Ich möchte auf ein kleines Büchlein hinweisen, ein Reklambüchlein von etwas größeren Dimensionen als die kleinen gelben, aber doch kein ausgewachsenes Buch. Es ist eine Sammlung von Beiträgen Odo Marquardts und nennt sich Endlichkeitsphilosophisches über das Altern. Odo Marquardt, der mittlerweile 86 Jahre alt ist und Professor in Gießen war, einer der Stilisten und großen traditionsverbundenen Männer der deutschen gegenwärtigen Philosophie-Szenerie, hat eine Anzahl von Vorträgen und Diskussionen in diesem Buch versammelt. Ich möchte auch nicht über alle von Ihnen reden, sondern über einen Beitrag im Besonderen. Dieser Beitrag nennt sich Zeit und Endlichkeit und beschäftigt sich ausgehend von einem bekannten Theorem von Seneca, nämlich dass das Leben kurz ist, mit der Frage dieser Zeitbeschränkung und was sie für uns heutzutage bedeutet. Dazu ist davon auszugehen, dass wir eine Entfristung der Weltzeit vorfinden im kulturgeschichtlichen Kontext, nämlich es gibt keine Heilsgeschichte mehr. Es ist ein kosmischer Ablauf angesetzt, der keine Grenze in einem jüngsten Gericht hat und der darum keine Orientierung bietet von einem sinnvollen Ende her. Das heißt auf der anderen Seite, dass das menschliche Leben zusammenschrumpft auf einen kleinen Bereich innerhalb dieses ungeheurer kosmischen Ausdehnungszusammenhangs. Und dieser kleine Bereich ist immer zu kurz. Viel zu früh sterben die Leute. Man muss darauf achten, möglichst etwas zu erleben. Dieser Trend wird in unserer Gesellschaft verstärkt durch den technischen Fortschritt. Es könnte einem was entgehen. Wir sind also gezwungen, schnell zu sein. Das ist das eine Motiv, das Odo Marquardt aufspießt. Und er tut das in einer Weise, die man vielleicht noch extra kommentieren sollte. Er tut das mit rhetorischer Brillanz. Diese rhetorische Brillanz ist nicht einfach ein Nebenprodukt, sondern wie ein zweiter Artikel in seiner Sammlung ausführt, ein Versuch, Vernunft und Humor zusammenzubringen. Das ist etwas, womit Odo Marquardt ganz allgemein auch bekannt geworden ist. Und es gibt ein hervorstechendes Beispiel für diese Art von Vernunft und Humor, von Humor, der auch als Argument funktioniert, in der Beschreibung der Personen, die diese Schnelligkeit des Lebens beklagen, einmahnen und mit dem Zeigefinger darauf weisen, dass das ein Zivilisationsgebrechen ist. Und diese Phrase, die er prägt in seinem Vortrag, ist die Wacht am Nein. Ein Ausdruck, der sich zurückbezieht auf die Wacht am Rhein, urkonservative, wilhelminische deutsche Nationenverteidigung, und die Wacht am Nein, abgeleitet davon, eine konservative Einstellung der negativen Dialektik, der Distanz und der Ablehnung vor der zunehmenden Schnelligkeit der Zeit. Die nächste Pointe, überraschende Pointe, die Odo Marquardt dann anschließt, ist allerdings, dass diese vermehrte Schnelligkeit auf der anderen Seite dazu führt, dass wir immer langsamer zu werden gezwungen sind. Und er hat auch an dieser Stelle wieder eine Pointe bereit gegen die Jammerathleten, weist er darauf hin, dass es nicht nur Entsorgungsdeponien gibt, die also den Abfall des Fortschritts aufnehmen, sondern es gibt auch Verehrungsdeponien. Das sind Museen, das sind Gedenkstunden, das sind die Unternehmungen, in denen wir uns unserer Stabilität und Geschichte versichern. Er nennt ganz ungeniert Goethe, Habermas und Reich-Ranicki als Instanzen solcher verehrungswürdigen, stabilen Zustände. Und sein Resultat aus diesen beiden Überlegungen ist nun, dass wir gezwungen sind, sowohl schnell als auch langsam zu leben. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist die Vorgabe, mit der wir operieren müssen. Und diese Multitemporalität, wie er sie nennt, sieht er realisierbar und auch als Chance im Zusammenhang mit Kommunikation, mit Interpersonalität und Mitmenschlichkeit, mit Menschen anderen Alters, anderer Kulturen zusammenzuleben, ist auch immer in unterschiedlichen Tempis, in unterschiedlicher Zielauffassung und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen zu arbeiten, sodass Philosophie nicht dorthin führt, dass wir einen großen Lebenshorizont in unserer Endlichkeit beschreiben und akzeptieren, sondern dass wir uns einlassen in eine Vielfältigkeit gleichzeitig gelebter, lebbarer Zeiten.
Es lohnt auch die Lektüre von Werken, die schon vor geraumer Zeit erschienen sind. Gerhard Unterturner rezensiert ein Buch, das bereits im Jahr 2000 erschienen ist und liefert einen Anstoß, sich mit den Arbeiten des französischen Soziologen Loïc Wacquant zu beschäftigen.
Das Buch Elend hinter Gittern des französischen Soziologen Loïc Wacquant ist im Jahr 2000 beim Universitätsverlag Konstanz erschienen. Es wurde von Jörg Onacker aus dem Französischen übersetzt, im Original heißt es Les Prisons de la Misère und ist 1999 als ein Band in der von Pierre Bourdieu und Franz Schultheiss herausgegebenen Reihe Raison d'Agir erschienen. Für Wacquant ist eines der auffälligsten Merkmale der Industrienationen der Gegenwart der ungeheure Anstieg der Gefängnispopulationen seit den 1970er Jahren, obwohl die Kriminalitätsraten mehr oder weniger konstant blieben. Dabei haben sich vor allem die USA zum neuen gelobten Land des Strafens entwickelt. Trotz, wie gesagt, stagnierender Kriminalitätsraten gibt es einen massenhaften Anstieg der Inhaftierungen, seit den 1970er Jahren sogar eine Steigerung von ca. 90 Inhaftierten pro 100.000 Einwohner auf fast 700 um die Jahrtausendwende. Es gibt massive Strafverschärfungen, neue Überwachungssysteme und Datenvernetzungen zwischen Finanzämtern, Sozialsystem und Polizeiapparat, einen Boom von privaten an der Börse erfolgreichen Gefängnissen, massive finanzielle und personelle Investitionen in diesen Bereich, während umgekehrt im Sozialen, im Gesundheitswesen oder in der Bildung eingespart wird. So wurde der Haushalt für die Gefängnisse in Kalifornien seit den 1970er Jahren ver-22-facht und übersteigt den der öffentlichen Universitäten. Die Mittel für öffentliche Krankenhäuser, Schulen und Sozialhilfe stagnieren dagegen oder werden massiv gekürzt. Ganz zu schweigen davon, dass die USA eine 2- bis 3-fach höhere Armutsquote als die europäischen Länder hat. 1993 war übrigens der Gefängnissektor schon der drittgrößte Arbeitgeber in den USA hinter General Motors und Walmart. Die zunehmende Privatisierung und Ökonomisierung in diesem Bereich bringt es mit sich, dass auch das ökonomische Interesse am Bedrohungsszenario Kriminalität zu einem Boom der Gefängnis- und Sicherheitsindustrie führte, die einem neuen kapitalistischen Eldorado gleicht. Der Gefängnissektor ist daher auch eines der Liebkinder der Wall Street. Begleitet werden diese Maßnahmen dadurch, dass allerorten von der Zunahme der städtischen Gewalt, der Bedrohung der Sicherheit geredet und eine hysterische Pseudo-Öffentlichkeit geschaffen wird. Vor allem Politiker, Beamte, Journalisten und sogenannte Wissenschaftler berufen sich auf diese Fakten der Szenarien der Bedrohung, um ein neues Loblied auf das Strafen und die Bekämpfung des Verbrechens zu singen, dem es mit Null Toleranz zu begegnen gelte. Den Ursprung dieses neuen strafrechtlichen Commonsenses der Null Toleranz sieht Wacquant in den konservativen Thinktanks der Reagan- und Thatcher-Zeit und der damit zusammenhängenden Ideologie des Neoliberalismus. Auch das neue Strafethos verbreitete sich von den USA aus über den Globus und schwappte über England nach Europa herüber. Auch in Europa sind die Inhaftierungen stark angestiegen. Nicht nur bei Rechten, auch bei vielen sogenannten Linken wurde das Null-Toleranz-Denken zum vorherrschenden Diskurs, wobei manche Sozialdemokraten wie Tony Blair besonders rigide Vollstrecker dieser Law-and-Order-Politik waren. Wacquant, der sich vor allem auf die USA und Westeuropa beschränkt, geht ausführlich der Ausbreitung dieses Diskurses, dem Anwachsen der Gefängnisse und Strafmaßnahmen nach, zeigt die desaströsen sozialen Konsequenzen und entlarvt die Unwissenschaftlichkeit und den ideologischen Charakter der sogenannten Fakten und Konzepte dieser Null-Toleranz-Doktrin. Hinter diesem Null-Toleranz-Denken steckt nun, und das ist die Hauptthese Vacors, eine bestimmte Logik. Die neue große Einsperrung, wie er es nennt, ist die notwendige Ergänzung zur neoliberalen Politik. Auf der einen Seite gibt es den Rückzug des Staates und den Abbau des Sozialstaates, das heißt unsichere Arbeitsverhältnisse. Auf der anderen Seite gibt es die Kriminalisierung und Verwaltung der sozialen Unsicherheit und des Elends sowie den Ausbau des Strafstaates. Denn die Gefängnisse und die Überwachungen haben vor allem die Funktion, die durch unsichere Arbeitsverhältnisse freigesetzten Armen, die sozusagen die Stammkundschaft bilden, zu überwachen, zu isolieren und zu disziplinieren. Und oft dient dabei der sogenannte Krieg gegen die Drogen als Vorwand, die armen Bevölkerungsschichten, das heißt Schwarze, Arbeitslose, Bettler, sogenannte illegale Einwanderer und so weiter, die mit gefährlichen fremden Invasoren gleichgesetzt werden, zu bekriegen, da vor allem Inhaftierungen aufgrund von Drogendelikten und Verstößen gegen fremdenpolizeiliche Bestimmungen zum gewaltigen Anstieg der Inhaftierungen geführt haben. Und während in den amerikanischen Gefängnissen vor allem Schwarze extrem überrepräsentiert sind, bei 7% der Erwachsenen stellen sie 55% der Neuzugänge in Gefängnisse dar, das sind wie gesagt Zahlen um die Jahrtausendwende, und für Schwarze daher, so Vacor, die USA zur ersten genuinen Gefängnisgesellschaft in der Geschichte wurden, so sind es in Europa die Ausländer, die Flüchtlinge und Migranten, die in den Gefängnissen einen überproportionalen Anteil stellen. Für Vacor handelt es sich hierbei um einen Krieg, der nicht nur die Justiz und die Polizei betrifft. Durch die zunehmende Kontrolle bei der Zuteilung von Sozialleistungen und die wachsende Vernetzung der Daten der Polizei mit denen der Sozial- und Steuerbehörden ist eine totale Sozialüberwachung vorprogrammiert. Die unsichtbare Hand des deregulierten Arbeitsmarktes hat als Pendant, so Vacor, die eiserne Faust des Strafstaates. Der neoliberale Staat ist daher entgegen einer bestimmten liberalen Rhetorik kein Nachtwächterstaat. Oder in einer These formuliert, Zitat Vacor, in allen Ländern, in denen sich die neoliberale Ideologie der Unterwerfung unter dem freien Markt durchgesetzt hat, verzeichnen wir einen spektakulären Anstieg der Inhaftiertenzahlen, weil sich der Staat bei der Eindämmung von Störungen, die durch Massenarbeitslosigkeit, den Druck sozial unabgesicherter Arbeitsverhältnisse und den Abbau sozialer Sicherungen hervorgerufen werden, immer mehr auf sein Strafrecht und seine Polizei verlässt. Zitat Ende. Oder, um es mit den Worten eines anderen Soziologen, Sigmund Baumann, zu sagen, Zitat, in einer Welt globaler Finanzen wird den Regierungen wenig mehr als die Rolle etwas zu groß geratener Polizeibezirke zugewiesen. In diesem Zusammenhang übernimmt die Einsperrung eine privilegierte, wenn nicht gar die führende Rolle. Zitat Ende. Während sich die USA, so Vacor, für den Strafstaat und die Kriminalisierung der Armut entschieden haben, stehen Europa zwei Möglichkeiten offen, dass sich hier dieses Strafdenken noch nicht so etabliert hat. Entweder entscheidet sich Europa für das Wegsperren und die Bestrafung der Armut oder für neue Bürgerrechte, wie zum Beispiel das Grundeinkommen und den Erhalt bzw. Ausbau des Sozialstaates. Dass die zweite Alternative heutzutage, also 15 Jahre später, noch utopischer klingt, spricht nicht für die Gegenwart. Vacors Studie jedenfalls ist ein tolles, mit beißender Polemik geschriebenes Buch gegen eine sich als Fortschritt gerierende reaktionäre Politik. Wer sich für neuere Texte und neueres Zahlenmaterial von Vacor interessiert, der übrigens Professor für Soziologie an der University of California, Berkeley ist, kann viele Texte auf der Homepage von Vacor einsehen und downloaden, eine Homepage, die einfach im Netz zu finden ist. Auf zwei neuere, im Deutschen erhältliche Bücher sei hier noch hingewiesen, zum einen auf eine Essaysammlung mit dem Titel Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays. Das ist ein Buch aus dem Jahre 2006. Und das dickere Buch, es handelt sich um eine ausführliche Studie aus dem Jahre 2009 mit dem selbstredenden Titel Bestrafen der Armen zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit. Französisch 2004.
Zum Valentinstag 2014 fand sich ein Link zu einer Notiz auf einer einschlägigen Internetseite. Liebeskummer ist gesund. In einer Zeit der zunehmenden Medikalisierung aller Lebensbereiche wundern wir uns gar nicht mehr über eine solche Behauptung. Indes, sie erleichtert den Umgang mit Liebeskummer kaum. Dazu lesen Sie besser das Buch von Inge Fasan, Eat, Hate, Love, das 192 Kochanleitungen bei Liebeskummer enthält und 2013 im Mandelbaum Verlag in Wien erschienen ist. Schon im Vorwort wird die Phänomenologie des Liebeskummers in ihren leibhaftigen Facetten von der Herausgeberin entfaltet. Liebeskummer bedeutet zerstampfen, zerkleinern, faschieren, kneten, zurechtschneiden, aufspießen und die Garstufe blutig. Liebeskummer verläuft in Phasen, die sich in jeweils bevorzugten Speisezubereitungen widerspiegeln. Es beginnt mit dem Brei, zieht sich durch fleischlose und also vegetarische Gefilde, in denen sich der Alkohol als stiller Tröster anbietet, um schließlich beim Fleisch zu landen. Der ansprechende Band gliedert sich in 9 Abschnitte. Trösten, bluten, verarbeiten, dürsten, bersten, füllen, versorgen, nähren und einverleiben. Die Psychoanalytikerin Eveline List macht den Anfang. Das verlorene Liebesobjekt verdirbt zunächst den Appetit. Die melancholische Identifizierung mit ihm führt zu einer Einverleibung, die für keine andere Speise mehr Platz lässt. Wut und Trauerarbeit vernichten den Hunger. Da hilft nur eines, Regression, wieder zum Kind werden und Brei essen. Lists Artikel ist durchsetzt und umgeben von Breirezepten. Dinkelbrei, Obstbrei, Grießgatsch, Hirsebrei, Porridge, Reisschleim, Reisbrei, Reispudding, Kartoffelpüree, Apfelmus. Wichtig ist nur, dass alles geschleckt werden kann. Mit den flüssigen Agenzien wird angeknüpft an frühe Erfahrungen glücklicher Befriedigung, die im Liebeskummer so weit entfernt scheinen. Die Drehbuchautorin Amaryllis Sommerer greift mit ihrem Text in die blutige Fülle jener affektiven Qualität, die das Ende von Liebesbeziehungen kennzeichnet. Der tödliche Hass wird in ihrer makabren Erzählung ausagiert. Erst als bei einem letzten Treffen die Blutwurst aufgegessen ist, erklärt Hermann Caroline, dass sie soeben den gemeinsam geliebten Hund verspeist haben. Die letzten Gerichte, die diesen Text umrahmen, reichen von Blutbackeln über eine Katarsuppe, Bauchstecherln, Maultaschen, einen Maulkorb, Hausfreunde, Liebesknochen bis zu armen Rittern und dem sauren Gstell, einer in Vorarlberg unter dem Namen Sursgstell bekannten Spezialität aus Herz und Lunge eines Kalbes. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Herles zeigt einen anderen Weg aus der tiefsten Krise. Die diätetische Therapie der depressiven Verstimmung kann gar nicht genug empfohlen werden. Dazu mögen Freunde und Freundinnen eingeladen werden, vielleicht um jene Speisen verstärkt zu genießen, die in einer Partnerschaft aus Rücksicht auf den anderen schon lange keinen Platz mehr hatten. Eine andere Ausrichtung dieser diätetischen Therapie stellt das Erinnerungsessen dar. Gemeinsam genossene Köstlichkeiten lassen sich ironisch und mit diskreten Veränderungen zu neuen Erfahrungen dekonstruieren. Etwa Schweinsbraten mit Fenchel oder Zitronenschale statt mit Kümmel. Im Abschnitt Dürsten führt die Dramaturgin Martina Winkel in flüssige Gefilde. Von Kaffee als Getränk der Ernüchterung ist da ebenso die Rede, wie von der Geburt des Tees aus einer Selbstverletzung und von vielen salzigen Tränen, die sich auch mit höherprozentigen, sei es Whisky, Wodka, Cut oder eine der unzähligen Mischkulanzen zur Seelenberuhigung, nicht zum Versiegen bringen lassen.
Inge Fasan steuert auch hier eine Vielzahl von Rezepten bei, die durchaus auch jenseits des Liebeskummers anregend klingen, wie Storch, Schnabelwein, Seehund oder Herzfreudentee. Die Herausgeberin schließt mit Gedanken zur kulinarischen Verwertbarkeit gebrochener Herzen gleich an. Da treffen wir auf saure Herzen, flammende Herzen, Lebkuchenherzen, gespickte und gefüllte Herzen, ja sogar auf vegetarische Salatherzen. Der kochende Publizist Gerd Wolfgang Sievers erklärt Formen und Funktionen von Comfort Food. Comfort Food, Essen als Trostspender, ist fett, weich und oftmals süß. Muttermilch ist der Paradefall von Comfort Food. Die vorher beschriebenen Manifestationen von Brei gehören dazu, ebenso wie Eis, von dem amerikanische Menschen pro Jahr angeblich 150 Liter zu vertilgen in der Lage sind. Ein besonderen Ausweg ermöglicht die Speise Death by Chocolate, ein übersüßer Schokoladekuchen mit Schokoladestückchen und einer Schokoladeglasur. Wobei Trost gibt es auch weniger kalorienschwanger in Suppen, Pasta, ja sogar Salatvariationen im Buch zu entdecken. Von Margot Fischer, Ernährungswissenschafterin und Gastronomin, erfahren die Leserinnen, was am Tresen von Liebeskummernden zu hören ist. Ihre kleine Typologie ergänzt sie durch den jeweils passenden Drink. Und sie kocht den Trostsuchenden ein Menü zur Begleitung durch die Phasen des Liebeskummers, das nicht nur die Erinnerungen vertreiben, sondern auch auf neue Abenteuer einstimmen kann. Einen historischen Streifzug durch das Land der Melancholie liefert die Historikerin und Übersetzerin Katrin Sippel. Gebratener Kapaun, Mandeleis und Veilchenwein sind die Trouvaillen, die sie den Leserinnen dabei anbietet. Wenn Gott den Geruch verzehrt, übertitelt die Anthropologin Eveline Puchegger-Ebner ihren Text, in dem sie deutlich macht, dass eine individualisierte Sicht auf den Liebeskummer nur einen kleinen Teil der Welt beschreibt. In Mexiko wird Liebeskummer vor allem im Kollektiv geheilt. Bei Festen wie dem Maisbierfest, bei dem Tage und Nächte lang getanzt wird. Es existieren Vorstellungen, dass ein bestimmter Gott den Geruch der ihm geopferten Speisen verzehrt. Und der Geruch ist das Zentrale, die Seele der Nahrung. Diese Gottheit fordert das Fest regelmäßig und so bieten sich den Liebesleidenden im Volk der Tarahumara immer wieder Möglichkeiten, beim Tanzen, Opfern und Feiern zu neuem Gleichgewicht zu finden. Inge Fasans Buch ist ein besonderes Buch. Es ist nicht nur eine reichhaltige Rezeptsammlung, sondern es macht auf leichtfüßige Weise aufmerksam, wie und warum Leib und Seele gerade in Zeiten der Bedrängnis durch Essen wieder zueinander finden können. Die letzte Besprechung dieser Sendung wird von Nestor Capusta beigesteuert. Er spricht über François Juliens Buch China und die Psychoanalyse. Dabei ist vorauszuschicken, dass Freud nach Ansicht Juliens im Zuge der Entwicklung der analytischen Praxis in genialer Weise nach und nach neue Werkzeuge produziert. Jedoch habe die Psychoanalyse von dem, was sie tut, einiges missverstanden, da sie, befangen im traditionellen europäischen wissenschaftlichen Diskurs, bei sich selber nicht die Mittel oder Ansatzpunkte findet. Mit anderen Worten, der Diskurs der Psychoanalyse sei nicht imstande, umfassend und vollständig davon Rechenschaft abzugeben, was sich in einer Kur tatsächlich abspielt, was ihre Praxis ausmacht. Sie hören zunächst
Eine Probe aus dem Buch selbst, die Barbara Pastner liest.
Disponibilität ist eine Position ohne Position, die es dem Analytiker erlaubt, die Worte des Analysanten ohne Projektion oder Voreingenommenheit für alle möglichen Interpretationen offen aufzunehmen, um so nicht das zu verfehlen, was bedeutsam sein könnte. Obwohl oder besser weil und sogar umso mehr, als es sich nicht in ein bereits erwartetes und umrissenes Bedeutungsfeld einordnen lässt. Das allusive, anspielungshafte drückt symmetrisch dazu die Fähigkeit aus, sich ohne ausdrückliche Bezugnahme auf etwas zu beziehen, als Bedingung der freien Assoziation, die vorzunehmender Analysant eingeladen wird. Oder anders gesagt, dass sein Wort umso präziser, relevanter auf die Quelle des Symptoms hinweist, je verdeckter, unschuldiger und indirekter es dies macht. Das schräge, umwegige erzählt davon, wie Widerstände, die man nicht frontal brechen kann, lahmgelegt aus dem Konzept gebracht werden können, weil sie da keinen Verdacht schöpfen. Und die Beeinflussung spricht in positiver Weise davon, wie blockiertes, verhaltensrelevantes in eine weder abgesprochene noch befohlene Richtungsänderung gelenkt werden kann, sodass sie von dem, der von ihr erfasst wird, nicht wahrgenommen wird. Die Wege aus der Fixierung sind solche, die im Laufe der Kur aus der Verklemmung führen, die das, was sich durch Anhaften am Traumatisierungsereignis verfestigt und eine Zukunft bzw. eine Weiterentwicklung verwehrt hat, wieder in Bewegung oder in Gang setzt. Die stille Transformation, Verwandlung, erläutert schließlich, worin der Prozess der Kur in seiner Gesamtheit besteht, der so umfassend und stetig ist, dass man die lautlos vor sich gehende Arbeit der angebahnten Modifizierung nicht wahrnehmen kann, bevor sich zuletzt nicht umso lauter ihr Resultat bemerkbar macht.
Das Programm, dem sich der Autor dieses Büchleins verschreibt, ist kein einfaches Unterfangen, nämlich die Gegenübersetzung von chinesischem und psychoanalytischem Denken. Tatsächlich gibt es abseits von Fromms und Suzukis Zen-Buddhismus und die Psychoanalyse nur wenige gelungene Versuche, Asiatisches und Psychoanalytisches miteinander tanzen zu lassen. Auf diese Weise balanciert François Julien als Wasserträger auf einem aus chinesischer Seide gesponnenen Seil zwischen China und Psychoanalyse, eloquent, pfiffig, angriffig und bisweilen auch, wie es eben zum klassischen chinesischen Klischee gehört, pittoresk dahin. Wo der weise Mönch in so mancher Notsituation abzugleiten droht, verschüttet er aus seinen beiden auf dem Stock befestigten Trögen so manchen psychoanalytischen und chinesischen Tropfen. Gelegentlich schwappt es ganz schön über, als würde dem Mönch von der Seite ein Stoß in die Rippen verpasst worden sein. Aber wäre dies nicht, wäre das Büchlein bloß fade. Wenn auch, wie Julien beschreibt, fade sein eine chinesische Tugend sei. So kommt der Autor zwar unbeschadet an sein Ziel, aber was bleibt am Ende in den Trögen? Aus einer Perspektive der chinesischen Klassik, vornehmlich des Konfuzianismus, werden 5 selektierten Konzepten der psychoanalytischen Theorie einfach so altchinesische Metaphern gegenübergestellt. Dies ist auch die einzige Methode, die Julien anwenden möchte. Ich stelle gegenüber, vergleiche aber nicht, schreibt er. Die Methode ist vielleicht als Anspielung auf den sich im Wasser spiegelnden Mond gedacht. Julien geht es um eine Reflexion der Psychoanalyse im chinesischen Denken. Im Idealfall würde sie sich darin gänzlich unverzerrt in ihrer ganzen Wirklichkeit darstellen. Aber wo schon ist das Wasser so sanft und ungerührt, dass man darin echte Wahrheit erkennen kann? Gelingt die Umarmung der Psychoanalyse? Diese Methode birgt auch eine Gefahr in sich. Einer Legende zufolge hätte der chinesische Dichter Li Bai versucht, das Spiegelbild des Mondes im Fluss zu umarmen und sei dabei unglücklicherweise ertrunken. Die fünf Gegenüberstellungen fasst der Autor unter den Termini Disponibilität, Allusivität und weniger klingend das Beiläufige, Defixierung und stille Verwandlung zusammen. Es bleibt für den Leser der deutschen Übersetzung von Erwin Landrichter offen, ob der befremdende stilistische Bruch in der Begrifflichkeit gewollt war. Bereits der erste Blick ins Inhaltsverzeichnis evoziert die Anmutung einer klaffenden Differenz zwischen europäischer Intellektualität und, wie Julien selbst konstatiert, chinesischen Plattitüden. Dies mag daran liegen, dass Meister Kungs Konzepte aus der Zeit um 500 vor Christus stammen und dem modernen abendländischen Denken naturgemäß nicht das Wasser reichen können. Oder doch? Julien hebt hervor, dass das chinesische Denken nicht so sehr von einer von der Kausalität gelenkten erklärenden Logik eingesperrt ist. Und dies gilt auch für die fünf in diesem Werk präsentierten Konzepte. Ob dies tatsächlich eine Tugend darstellt oder doch eine Last ist, sollte dem Leser selbst bewertet bleiben. Schließlich haben beispielsweise Cézannes impressionistische Werke trotz fragmentiertem Bildeindruck eine elegante Schönheit. Genauso verhält es sich mit dem Spiegelbild des Mondes, auch wenn er auf der Oberfläche vibriert und sich dem fixierenden Blick entzieht. Möglicherweise gerade deshalb hat dieses vage Spiegelbild etwas Lebhaftes und Ästhetisches. Jedenfalls ist es dem Autor gelungen, das Wasser aufzurühren, damit zu sprudeln, zu schäumen und den Psychoanalytiker kühn zu provozieren.
Sie haben in den heutigen philosophischen Brocken Besprechungen folgender Bücher hören können. Hans Feger, Handbuch Literatur und Philosophie, erschienen bei Metzler 2012. Andreas Gellhardt, Kritik der Kompetenz, 2011 bei Diaphanes. Iris Radisch, Camus, bei Rowohlt 2013. Odo Marquardt, Endlichkeitsphilosophisches über das Altern, Reclam 2013, Loïc Vacan, Leben hinter Gittern, Universitätsverlag 2000, Inge Fasan, Eat, Hate, Love, 192 Kochanleitungen bei Liebeskummer, Mandelbaum Verlag 2013, und François Julien, China und die Psychoanalyse, Turiya und Kant, 2013. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.